Ich werde meinen Bericht so abfassen, als erzählte ich eine Geschichte. Denn man hat mich als Kind auf meiner Heimatwelt gelehrt, dass die Wahrheit eine Frage der Fantasie ist. Ob eine Tatsache steht oder fällt, hängt davon ab, wie von ihr erzählt wird. Ähnlich wie jenes einzigartige organische Juwel unserer Meere umso mehr glänzt, wenn es von der einen Frau getragen wird, während es bei der anderen jeden Glanz verliert und zu Staub zerfällt. Fakten sind nicht beständiger, klarer, runder und echter als Perlen, aber beide sind empfindlich. Es ist nicht nur meine Geschichte, und sie wird nicht allein von mir erzählt. Ich bin mir nicht einmal sicher, wessen Geschichte es ist. Das kannst du besser beurteilen. Aber es gehört alles zusammen. Und wenn die Fakten sich bisweilen durch eine andere Stimme zu verändern scheinen, nun, dann kannst du das Faktum wählen, das dir mehr zusagt. Trotzdem ist keines von ihnen falsch. Und alle gehören zur Geschichte. Sie beginnt am 44. Dion des Jahres 1491, der auf dem Planeten Winter im Staat Kahide Odha-Hahat-Tuva hieß, beziehungsweise 22. Tag im dritten Frühlingsmonat des Jahres 1. Hier hat man immer das Jahr 1. Am Neujahrstag ändert sich nur die Datierung des jeweils vergangenen und künftigen Jahres, da man vom immerwährenden Jetzt aus rückwärts und vorwärts zählt. In Erhenrang, der Hauptstadt von Kahide, war also Frühling, es war das Jahr 1 und ich schwebte, ohne es zu wissen, in Lebensgefahr. Ich lief bei einem Festzug mit. Mein Platz war gleich hinter den Gossiwurs und gleich vor dem König. Es regnete. Regenwolken über dunklen Türmen, Regen, der in tiefe Straßenschluchten fällt, eine dunkle, sturmgepeitschte, steinerne Stadt, durch die sich langsam eine goldene Ader windet. Zuerst kommen die Kaufleute, die Mächtigen und die Handwerker der Stadt Erhenrang, nach Rang und Würden aufgeteilt, prächtig gekleidet und bewegen sich so geruhsam durch den Regen wie Fische durchs Meer. Ihre Mienen sind wach und ruhig. Sie marschieren nicht im Gleichschritt. In dieser Parade gibt es keine Soldaten, nicht einmal Nachgeahmte. Als nächstes kommen die Fürsten, Bürgermeister und Abgeordneten. Ein oder fünf, 45 oder 400 Vertreter jeder Domäne und Co-Domäne von Kahide. Ein langer, prunkvoller Zug, der zur Musik von Hörnern aus Blech, hohlen Blöcken aus Bein oder Holz und den klaren, trällernden Tönen elektrischer Flöten dahinschreitet. Die vielen Banner der großen Domänen verheddern sich mit den gelben Wimpeln am Weg zu einem regennassen Gewirr aus Farben, und die Musik der verschiedenen Gruppen trifft aufeinander und verwebt sich zu vielen durch die Straßenschluchten hallenden Rhythmen. Dann ein Trupp von Jongleuren mit blanken Goldkugeln, die sie hochwerfen und auffangen und wieder werfen, sodass ein flirrendes Gestöber entsteht, regelrechte Fontänen aus Gold. Auf einmal, so als hätten sie buchstäblich das Licht gefangen, funkeln die Kugeln hell wie Glas. Die Sonne bricht durch. Dann 40 Männer in Gelb, die Gossiwur spielen. Das Gossiwur, nur in Gegenwart des Königs gespielt, erzeugt ein groteskes, tief trauriges Dröhnen. 40 davon, synchron gespielt, erschüttern den Verstand, erschüttern die Türme von Erhenrang, schütteln letzte Regentropfen aus den windgezausten Wolken. Wenn dies die königliche Musik ist, dann ist es kein Wunder, dass alle Könige von Kahide verrückt sind. Dann das königliche Gefolge. Wachen, Amts- und Würdenträger der Stadt und des Hofes, Deputierte, Senatoren, Kanzler, Gesandte, Adelsleute, die weder in Reih und Glied noch nach Rang geordnet, doch mit großer Würde einherschreiten, und mitten unter ihnen König Argaven der 15. Rock, Hemd und Kniehose in Weiß, die Beinlinge aus safrangelbem Leder und auf dem Kopf ein spitzer gelber Hut. Sein einziger Schmuck und das einzige Zeichen seiner Macht ist ein goldener Fingerring. Hinter dieser Gruppe tragen 8 kräftige Burschen die königliche, mit gelben Saphiren gespickte Sänfte, in der seit Jahrhunderten kein König gesessen hat, ein zeremonielles Relikt von sehr lang her. Neben der Sänfte schreiten 8 bewaffnete Wachen mit Angriffsbüchsen, ebenfalls Relikte einer barbarischeren Vergangenheit, aber nicht leer, sondern mit weichem Eisenschrot geladen. Hinter dem König kommt der Tod. Hinter dem Tod kommen die Schüler der Handwerksschulen und der Lehranstalten, der Zünfte und der königlichen Herdstätten, lange Reihen von Kindern und jungen Leuten in Weiß und Rot, Gold und Grün. Und am Ende des Umzugs einige langsame, dunkle, leise surrende Automobile. Das königliche Gefolge, darunter auch ich, versammelt sich auf einer Empore aus frisch geschlagenen Holzbalken vor dem unvollendeten Bogen des Flusstores. Der Anlass für den Festzug ist die Vollendung dieses Bogens als Abschluss des neuen Straßen- und Flusshafenbaus von Erhenrang, eines riesigen, fünfjährigen Hoch-, Tief- und Straßenbauprojekts, das als besondere Leistung der Regentschaft von Argawend im 15. in die Annalen von Kahide eingehen wird. Wir stehen in unserem feuchten, opulenten Staat alle ziemlich dicht gedrängt auf der Empore. Der Regen hat aufgehört, wir werden von der Sonne beschienen, der wunderbaren, strahlenden, trügerischen Sonne von Winter. Ich bemerke zu dem Menschen links von mir, es ist heiß, regelrecht heiß. Der Mensch zu meiner Linken, ein breiter, dunkler Kahider mit glattem, schwerem Haar, der einen schweren Überrock aus grünem, goldbesetztem Leder, ein dickes, weißes Hemd, eine dicke Kniehose und eine schwere Halskette aus handbreiten Silbergliedern trägt, dieser Mensch erwidert heftig schwitzend, so ist es. Zu unserer dicht gedrängten Gruppe auf der Empore blicken allseits die Gesichter der Stadtbewohner auf, die uns wie eine Masse runder, brauner Kieselsteine mit Tausenden von Glimmeraugen umlagern. Jetzt schreitet der König über einen rohen Holzsteg von der Empore hinauf zu dem Bogen, dessen unverbundene Hälften hoch über der Menge den Kais und dem Fluss aufragen. Währenddessen regt sich die Menge und raunt tausendfach Argawen. Es gibt keine Antwort. Die Menge erwartet keine. Gossibors stoßen einen donnernden, dissonanten Ton aus. Verstummen. Stille. Die Sonne scheint auf Stadt, Fluss, Menge und König. Unten am Boden haben Maurer eine elektrische Winde in Gang gesetzt. Während der König weiterschreitet, schwebt der Schlussstein für den Bogen in seiner Schlinge an ihm vorbei, wird oben justiert und tonnenschwer, wie er ist, fast geräuschlos in die Lücke zwischen den beiden Pfeilern eingefügt, so dass sich die Hälften zu einem einzigen Bogen vereinigen. Den König erwartet oben auf dem Gerüst ein Maurer mit Eimer und Kelle. Alle anderen Arbeiter verschwinden über Strickleitern wie ein Schwarm Flöhe.